Sie hören SBS German.
Italien ist Fußball-Europameister. Per Video bin ich nun mit Matthias Brück verbunden in Melbourne, ein deutscher Fußballkenner. Hallo Matthias.
Hallo Christian, sehr schön, mal wieder an Bord zu sein.
Wie hast du das Finale erlebt, heute früh Italien gegen England in London?
Also ich habe es ganz gemütlich zu Hause geschaut. Natürlich ein bisschen auf die favorisierten Engländer besonders Acht gegeben. Das war ja wirklich eine historische Chance, im heimischen Wembley-Stadion den Europameisterschaftstitel mal nach Hause zu holen. Und ging natürlich auch super los für die Engländer. Aber haben sich dann meiner Meinung nach danach viel zu weit zurückgezogen und die Italiener zurück ins Spiel haben kommen lassen. Und leider weiß man ja bei England, wenn es ins Elfmeterschießen geht, dann geht es meistens nicht gut für England aus. Und dementsprechend war ich dann auch nicht mehr überrascht. Aber hochverdient für Italien, meiner Meinung nach, die beste Mannschaft im gesamten Turnier über die ganzen Spiele.
Ja, zur Pause stand es noch 1-0. Allerdings so in den letzten 10 Minuten vor dem Seitenwechsel hat Italien mächtig Gas gegeben und man hatte so das Gefühl, dass sie in der zweiten Halbzeit dieses eine Tor mindestens noch erzielen würden, nicht wahr?
Genau den Eindruck hatte ich auch. Es ist natürlich ein absoluter Superstart, nach 3 Minuten im eigenen Stadion schon das 1-0 zu machen, aber vielleicht im Nachhinein gar nicht so glücklich gewesen für die Engländer, weil sie an ihre Stärken nach vorne nicht mehr so ausgespielt haben, meiner Meinung nach, mit ihren ganz schnellen Spielern oder auch hohe Bälle mal auf Harry Kane, sondern eher wirklich schon nach ein paar Minuten, nach 10, 15 Minuten war England besser und dann ist das Spiel schon gekippt, dachte ich. Also 75 Minuten lang habe ich Italien klar vorne gesehen und wie schon gesagt, wenn man sich dann so zurückzieht und nur noch versucht, das 1-0 zu halten, so früh im Spiel schon, dann war das eigentlich klar, dass Italien mit dieser brutalen Qualität dann nochmal zurückkommen. Und dementsprechend war der frühe Führungstreffer vielleicht gar nicht so super für die Engländer.
And England couldn't cope with the set piece, and the veteran defender has made it Italy 1, England 1 at Wembley.
Es ging dann in die Verlängerung, weitere 30 Minuten. Da ist dann allerdings nicht mehr so viel passiert. Beide Mannschaften hatten wohl Angst, noch ein Tor zu bekommen.
Ja, also das merkt man dann schon. Das hat mich dramatisch an das WM-Finale 2006 in Deutschland erinnert. Das war damals Frankreich und auch Italien. Das ging ja auch ins Elfmeterschießen. Und da merkt man dann schon nach so einem kräftezehrenden Turnier über 2, 3 Wochen und relativ viele Spiele im kurzen Zeitraum, dass wenn es dann wirklich darum geht, man ist jetzt in dem Finale, man ist in der Verlängerung, da möchte natürlich kein Team mehr einen Fehler machen und dementsprechend der Buhmann sein und so kurz vor Schluss ja quasi den so schon quasi sicher geglaubten Titeln weggeben. Und dann waren natürlich die Kräfte auch am Ende. Man hat dann gemerkt, besonders in der zweiten Halbzeit der Verlängerung fand ich, dass beide schon damit zufrieden waren, ins Elfmeterschießen zu gehen. Und dann ist es ja meistens Glück. Aber man muss halt auch schon sagen, die Torhüter haben beide gut gehalten. Aber wenn man dann halt 3 Elfmeter von 5 verschießt wie die Engländer, dann hat man es leider auch nicht verdient, denke ich.
Jordan Pickford ist der Goalkeeper. Berardi. He's got a powerful left foot. And he uses it well. And Italy needs 1-0. Kane takes the responsibility of going first. Here goes Harry Kane. And the power does the job, and it's 1-1 from the captain. And Belotti with. Because Belotti does. And Jordan Pickford wins that battle. Next up is Harry, number 2. Maguire. This to put England into the lead. Oh, there's no stopping that. Benucci steps up, here goes Benucci, a little shuffle and it works, got height, it's 2-2 but England have got the extra kick. Substitute Marcus Rashford, this to keep the edge with England, a stutter, oh he's missed it, too much deliberation, And they're back on an even keel, these two sides, yet again. It's Federico Bernardeschi. Bernardeschi scores. But Jadon Sancho. Oh, but not cool enough. Saved by Donnarumma, and Italy are almost there. Jorginho again. It is on the line here. One of the best penalty takers in the modern game for Italy. And it's saved by Beckford. England are still alive in the final. Saka still has to score, of course. Pressure on a 19-year-old. And now Italy win. They're European champions for only the second time. 53 years after the first, a long wait is over for the Azzurri, but not for England.
Genau, und deswegen wurde Italien Fußball-Europameister, zum zweiten Mal, zum vierten Mal Weltmeister. Und die Engländer müssen weiter warten auf ihren ersten Turniersieg seit, man wagt es kaum zu sagen, als Mutterland des Fußballs 1966. Damals wurden sie Weltmeister. Und dieser Fan hier am Trafalgar Square in London, in der Fanmeile, war entsprechend enttäuscht.
How can you sum it up? You know, we're at Wembley, we're at home in front of the home crowd. We couldn't get the job done. We lost all momentum that we had. We lost in the second half. It shouldn't have happened. We should have kept the same momentum we came into the game. And we should have won the game. If I'm being very honest, we should have put it away before extra time.
Ja, man muss es irgendwie verstehen. Ich habe auch Nachbarn hier bei uns in der Straße. Die waren ganz enttäuscht. Der eine ist in England groß geworden. Da konnte es kaum fassen. Er war damals erst 5 Jahre alt, 1966. Und es wurde ihm auch diesmal nicht vergönnt. Meinst du, dass es die Engländer vielleicht im nächsten Jahr schaffen werden dafür an der Weltmeisterschaft? Sie findet ja bereits statt im Dezember 2022 im Wüstenemirat Katar.
Also ich glaube schon, dass die Engländer eine super Mannschaft haben. Noch viele junge Spieler. Muss man auch noch mal einmal kurz aufs Finale zurückzukommen, warum dann die beiden jüngsten Spieler im gesamten Kader die letzten beiden Elfmeter schießen. Das ist natürlich auch noch eine Frage. Das fand ich total unglücklich ausgewählt. Gerade auch Sancho von Dortmund, diese jungen Spieler, den Druck auf die Schultern zu legen, fand ich sehr unglücklich generell, aber zeigt es, dass England viel Talent hat. Noch sehr, sehr viele junge Spieler, die wirklich noch in ihre absolute Höchstleistung kommen in den nächsten Jahren und wahrscheinlich auch dann bei größeren Vereinen spielen. Dazu haben sie ja noch Grealish, den Superstar, und Harry Kane wird ja auch noch ein paar Jahre spielen. Also die haben schon eine sehr, sehr solide Mannschaft. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass es für den Titel einfach nicht reichen wird, weil auch wenn sie jetzt im Finale standen, bin ich der Meinung, wenn man sich wirklich andere Mannschaften anguckt, ich denke da ganz besonders an Frankreich, wo wirklich jede einzelne Position mit einem Superspieler besetzt ist und die natürlich super auch gegen die Schweiz, also Hut ab, ausgeschieden sind, aber generell auf dem Papier finde ich doch noch eine bessere Mannschaft haben. Deutschland müsste man mal schauen, aber dann gibt es natürlich auch noch Italien, die sich jetzt wieder bravourös zurückgemeldet haben, nachdem sie bei der WM ja gar nicht dabei waren. Und dann noch ein paar Außenseiter. Man redet ja immer von Belgien, die es ja seit Jahren ihre goldene Generation quasi dort haben, aber es nie ganz nach oben schaffen. Also, und da muss man natürlich sehen, Argentinien, Brasilien, die usual suspects, sag ich mal, die natürlich dort auch eine Rolle spielen. Argentinien hat ja gerade die Copa America gewonnen gegen Brasilien im Finale. Natürlich auch da Glückwunsch mal an Messi, der erste große Titel im Nationalteam. Ich glaube, England wird wahrscheinlich die Gruppenphase überstehen. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich um den Titel mitspielen können 2022.
Ich glaube, Italien hat ja auch bewiesen, dass es nicht von ungefähr zum 34. Mal hintereinander ungeschlagen ist. Eigentlich eine wahnsinnige Vorstellung, nicht wahr? Auf höchstem Niveau ein Rekord natürlich, ganz klar. Und für Mancini auch eine Genugtuung, weil er hat ja das Team übernommen, als Italien im Keller lag, sozusagen.
Absolut. Und wenn man mal sieht, diese super Mischung in der Mannschaft. Also es ist eben nicht immer richtig, die älteren Spieler, sage ich jetzt mal, auszusortieren und direkt auf die Jungen zu setzen. Das war ja bei Deutschland auch eine große Diskussion. Aber es sind da die Spieler von Vereinen auch viel, die Atalanta Bergamo, von kleineren Vereinen, die dieses Team auch mitgetragen haben. Und die hatten eine super Balance in der Mannschaft und die waren natürlich hungrig. Man hat das gemerkt, die ganze Nation. Die waren natürlich todtraurig, da eine Weltmeisterschaft zu verpassen. Das ist eigentlich unmöglich. Also wenn man diese Fans auch heute gesehen hat, gerade hier in Melbourne auf der Lygon Street, da in Carlton, was da los war, diese diese absolute Leidenschaft und Passion für diesen Fußball. Wahnsinn, und du hast es richtig gesagt, das kommt nicht von ungefähr. Wenn man so viele Spiele hintereinander nicht verliert, dann ist da schon enorme Qualität im Kader. Auch noch Donnarumma am Ende war ja schon seit Jahren als einer der weltbesten Torhüter gehandelt. Jetzt hat er es auch mal gezeigt in diesem Turnier. Und diese Balance in dem Team fand ich diesmal einfach super. Man hat ja immer dieses Vorurteil, dass Italien häufig darauf auf ist, nur Fußball zu zerstören, quasi zu verteidigen und dann 1-0 zu gewinnen. Ich fand, das wurde bei dieser Europameisterschaft wirklich eindrucksvoll widerlegt. Und ich kann es nur noch mal sagen, von allen Mannschaften fand ich die beste im Turnier. Und damit hat auch der verdiente Sieger, die richtige Nation das Turnier gewonnen.
Ja, also vom alten Catenaccio, wie diese Verteidigungspolitik sozusagen hieß, dieses Verteidigungsbollwerk, ist nichts mehr zu spüren, spätestens seit Mancini. Und die Fans entsprechend begeistert, hören wir auch hier wieder rein in ein paar Stimmen.
Incredibile! Incredibile!
It's incredible. It's incredible. You can't feel better than this. It's amazing. We won the final. We're champions of the world after all of these years of COVID. Finally.
I'm so happy. We are the Euro champions. I'm going to celebrate all night. I'm going to celebrate all night.
Ja, war natürlich Party angesagt in Rom und anderswo, überhaupt in der ganzen Welt, weil Italiener leben ja überall. Und man hat das hier gespürt in Melbourne, in der Lygon Street. Da war wirklich große Party angesagt heute Morgen. Ja, Donnarumma, auch erst 22-jährig, muss man sich in Erinnerung rufen, wird nächstes Jahr für Paris Saint-Germain im Tor stehen. Der beste Spieler des Turniers und meines Wissens das erste Mal, dass ein Torwart ausgezeichnet wurde. Oder, nein, ich kann mich an Oli Kahn erinnern. Der war auch 2002. Bester Spieler damals. Wann war das?
2002.
Genau, also nicht das erste Mal, aber doch eher seltenheitswert, dass ein Torwart bester Spieler des Turniers ist.
Doch eher selten, aber ich weiß noch, 2002, das war Oliver Kahn im gesamten Turnier überragend. Da hat es der Deutschland ins Finale geschafft. Dann hat er im Finale diesen einen Patzer gehabt. Und dann hat Ronaldo von Brasilien den Abpraller genutzt. Und das war sehr bitter, aber trotzdem hat er dann Spieler des Turniers verliehen bekommen. Total verdient. Und ich finde das richtig so. Also es sollten auch nicht immer nur die Superstar-Stürmer, die 3-4 Tore schießen, ausgezeichnet werden, sondern wenn man sieht, wie wichtig der Torwart ist, diese Rolle im Fußball, gerade bei so Spielen wie jetzt gegen England, da steht es 1-1 nach 120 Minuten und wenn da nicht ein, zwei super Paraden dabei gewesen wären, genau wie beim Italien-Spiel davor, steht es halt 1-2 und das Spiel läuft komplett anders. Von daher Donnarumma, gut, geht jetzt natürlich zu Paris, da kann man verschiedene Meinungen drüber haben, man kann natürlich sagen, er folgt jetzt wieder nur dem Ruf des Geldes. Da ist ja auch ein bisschen was dran bei Paris Saint-Germain immer, aber er hat sich das jetzt auf jeden Fall verdient. Super jung noch, hat endlich zeigen können, was er wirklich drauf hat auf einer Weltbühne. Und ja, ich bin damit sehr zufrieden mit der Wahl. Also ich bin damit sehr einverstanden.
Ja, lustig, was du da gesagt hast mit Oli Kahn. Ich kann mich auch erinnern, das war ein Spitzkick damals von Ronaldo, der brasilianische Ronaldo, nicht der portugiesische. Und war ein bisschen peinlich, dass er den reingelassen hatte, nachdem er vor dem Spiel zum besten Spieler der WM gekürt worden war. Ja, vielleicht ein Wort noch zum Abschneiden der deutschsprachigen Teams, ganz kurz. Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja, fangen wir mal mit Deutschland an. Würde ich sagen, insgesamt, ich fand, das war ein super enttäuschendes Turnier. Also man kam zwar mit nicht vielen Erwartungen schon in das Turnier hinein, weil Deutschland hat ja in Russland schon katastrophal, kann man ja sagen, abgeschnitten, indem sie da in der Vorrunde ausgeschieden sind. Dann wusste man, es ist Jürgen Löws letztes Turnier. Vielleicht hat das auch ein bisschen eine Rolle gespielt, dass einige Spieler dachten, gut, der ist ja danach nicht mehr da. Dann diese Rückhol, also erst Müller und Hummels und Boateng rauszuschmeißen, dann kurz vor der Europameisterschaft 2 wieder zurückzuholen, die dann auch spielen zu lassen. Der irgendwie seinen Weg verloren. Und
Der eine hat ein Eigentor erzielt, nicht wahr, Hummels? Und der andere hat gegen Schluss kläglich versagt, 1-1 gegen den Torwart.
Man muss es leider so sagen. Also das Eigentor, gut, da will ich ihm keine große Schuld, das war schwierig. Müller muss den Ball natürlich reinmachen, dann steht es 1-1 gegen England. Aber generell, einmal kurz durch die Spiele zu gehen gegen Frankreich, war es in Ordnung, aber verdient verloren. Man hatte den Eindruck, es hätte eher noch höher sein können. Gegen Portugal waren wir dann alle begeistert. Nachdem es da ganz schnell 4-1 stand, am Ende 4-2, aber sehr dominant aufgetreten. Gosens war super,
Tolle Leistung,
und da war das Land, genau, da war das Land vielleicht mal wieder im, ein bisschen in Stimmung. Und dann kam dieses ernüchternde 2:2 gegen Ungarn, direkt ein paar Tage später, wo man gerade dachte, jetzt sind sie im Turnier, wo sie 5-6 Minuten vom Ausscheiden entfernt waren. Also das wäre Deutschland vor 5-6 Jahren oder als sie den Titel gewonnen haben, meiner Meinung nach nicht passiert. Dann das Spiel gegen England war ein 50-50 Spiel, aber irgendwie passt es auch ins Bild, dass Deutschland da dann ausscheidet. Also im Grunde genommen, Toni Kroos ist ja schon zurückgetreten, muss jetzt nochmal gucken, welche anderen Spieler, weil die WM ja, wie du schon sagst, schon nächstes Jahr ist und nicht wie gewohnt erst in 2 Jahren, wer da noch zurücktritt oder mit wem Hansi Flick dann in den Wettbewerb geht. Das tut der Mannschaft mit Sicherheit gut, dass er jetzt mal einen frischen Wind reinkommt. Im guten Trainer hat bei Bayern München alles gewonnen, kennt die meisten Spieler schon und ich hoffe mal, dass da auf jeden Fall ein bisschen frischer Wind reinkommt und Deutschland wieder vielleicht nicht zu den Top-Favoriten zählt, aber zumindest aufs Halbfinale mal schauen kann. Dann natürlich, was soll man zu der Schweiz sagen? Das war natürlich überragend. In der Gruppenphase habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, gerade als dieses 3:0 gegen Italien. Das war dann schon relativ deutlich, wo ich dachte, genau wie das 1:1 gegen Wales. Aber was sie dann, gut, Türkei war total enttäuschend. Da hat dann die Schweiz auch relativ einfach gewonnen. Aber dann natürlich diese Gruppenphase bei der Schweiz. Entschuldigung, ich meine die Knockout-Phase. Die hat natürlich dann für alles entschädigt. Also das Spiel gegen Frankreich habe ich noch nicht so oft gesehen, wie eine Mannschaft, die so klarer Underdog ist, dann auch noch mit 2 Toren in Rückstand geraten kann, dann noch kurz vor der 90. Minute 2-mal trifft und tatsächlich am Ende sich ins Elfmeterschießen rettet und den amtierenden Weltmeister rausschmeißt. Super. Also war ich total begeistert von, weil seitdem Deutschland dann raus war und die Schweiz noch drin war, auch ganz klarer Schweiz-Fan. Und es war natürlich dann umso enttäuschender, dass es dann im nächsten Spiel genau umgekehrt war und man im Elfmeterschießen verloren hat gegen Spanien, was. Und aber ich finde generell die Schweiz, das Turnier war absolut super. Also da gibt's keine Aussage. Vom Torwart Jan Sommer über das Mittelfeld mit Xhaka, Embolo vorne hat sich ja leider verletzt, aber auch Seferovic, ein super Turnier gespielt. Shaqiri, da ist schon ordentlich Qualität da und war ich sehr begeistert von. Und zum Schluss noch Österreich. Gut, das war so ein bisschen so ein Turnier, wie man es erwarten konnte, denke ich. Man hat zwar Nordmazedonien geschlagen, aber am Ende war dann die Niederlande zu stark. Man hat dann noch gegen die Ukraine gewonnen, sodass man als Zweiter weiterkam. Haben sich gut verkauft, aber es reicht dann eben nicht mehr, wenn es dann in die K.O.-Phase kommt. Es war zwar ein gutes Spiel dann noch gegen Italien, die 2:1 haben sich ja gut geschlagen, die Österreicher da auch, haben es dann in die Verlängerung geschafft. Da sieht man mal, wie nah das mittlerweile alles zusammen ist. Elfmeterschießen, Spanien, Schweiz, Schweiz gegen Frankreich auch noch, Italien, Österreich in der Verlängerung. Also es kann alles anders ausgehen. Aber ich fand generell super Turnier, sehr, sehr eng. Viele Elfmeterschießen, viele Verlängerungen, wenige hohe Resultate. Sowas mag man ja nicht, wenn es 5-6-0 ausgeht. Und deswegen fand ich es, es war ein super, super Monat.
Vielen, vielen Dank, Matthias Brück, für diese Einschätzungen. Und wir freuen uns dann, dich im nächsten Jahr bestimmt wieder interviewen zu dürfen, wenn es dann in Katar um die Wurst geht, kurz vor Weihnachten, nicht wahr, aufgrund der Hitze. Und du sagtest vorhin, Deutschland mindestens Halbfinale, das wäre schon ein Erfolg.
Ja, also Deutschland, wie gesagt, müssen sich ja erstmal qualifizieren. Wobei ich da jetzt kein großes Risiko sehe, die Gruppe mit Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Also da sollte doch machbar sein. Ich hoffe nicht, dass da was schief geht. Ansonsten, ich bin jetzt wirklich das erste Mal wieder gespannt auf die Nationalmannschaft wegen des neuen Trainers, wie er das angeht und ob da vielleicht so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Also die nächsten Spiele, die schaue ich mir auf jeden Fall an und bin mal gespannt, welche Änderungen er vornimmt und wie die Mannschaft auftritt. Aber für eine deutsche Mannschaft sollte mindestens das Halbfinale immer das Ziel sein.
Genau. Vielen, vielen Dank, Matthias, und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Tschüss.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.